Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Dieses Mal sprechen wir mit Daniel Bayas. Als früherer Unternehmensberater fällt er unter seinen Parteikollegen bei den Grünen durchaus auf. Und nicht nur damit. Er hat sich als Finanz- und Wirtschaftsexperte einen exzellenten Ruf erarbeitet. Ich habe mit ihm über Teams gesprochen, über Zusammenhalt und warum er sich völlig ohne Schmerz, sondern vielmehr mit viel Stolz einen Feministen nennt. Aber hört einfach selbst rein, warum uns Daniel einen Basketball, einen Globus und eine Rakete mitgebracht hat. Herzlich willkommen, Daniel, zu unserem Podcast. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Wir wollen gleich losstarten. Es geht ja um Werte und du hast uns wie jeder andere Gast drei Gegenstände mitgebracht. Und ich bin schon ganz gespannt, was du uns da rausgefiltert hast, was für dich wichtig ist. Denn diese drei Gegenstände symbolisieren ja drei Werte. Mit welchem möchtest du anfangen?
Ich würde mal sagen, ich fange mit meinem Basketball an. Ja, der ist eigentlich immer irgendwie kein kompakter Begleiter, weil es schwierig ist, den immer mit sich rumzutragen. Aber er steht erstmal natürlich dafür, dass ich unheimlich gern Basketball spiele, aber steht natürlich auch viel mehr dahinter, nämlich Teaming, Kollaboration. Ich glaube, zwei unheimlich wichtige Werte, die auch nicht nur für die Gesellschaft, sondern ich glaube auch für das erfolgreiche Zusammenspiel in jedem Team, egal ob jetzt im Deutschen Bundestag oder in einem Unternehmen, wichtig sind. Und das ist der erste Gegenstand, den ich heute mit dabei habe.
Super. Und der ist ein Ball aus deiner Kindheit oder wo hast du den spezifischen Ball jetzt her? Also das ist ja ein ganz klassischer Basketball. Unsere Hörer sehen den jetzt gerade nicht. Also rot und groß, so wie er gehört.
Genau, das ist ein Spalding-Lederball. Der ist nicht aus meiner Kindheit, dann wäre er wahrscheinlich abgewetzter. Ich habe es lange auf dem Freiplatz nicht mehr geschafft, weil es ja übrigens auch so ein Problem ist als Abgeordneter, die Zeit zu finden, mit einem Team irgendwie Basketball zu spielen. Aber in dieser Pandemie im März, als wir den Lockdown erlebt hatten und irgendwie ich auch wieder viel im Homeoffice gearbeitet habe und irgendwie rausgehen musste an die frische Luft, habe ich gedacht, jetzt wird es mal höchste Zeit und habe mir diesen neuen Basketball geholt und jetzt gehe ich manchmal auf den Freiplatz und werfe einfach ein paar Körbe.
Super. Wie ist denn das im Team? Team sein, das klingt immer toll, ist aber auch nicht in der Praxis wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? Wie macht ihr das in der Partei? Also gerade in der Partei stelle ich mir vor, dass es da auch mal Konflikte gibt. Wie geht man da um? Wie gehst du damit um?
Also Konflikte sind in der Politik der Normalzustand, nicht der Ausnahmezustand. Das musste ich ehrlicherweise lernen in den letzten drei Jahren. Das ist meine erste Legislatur im Deutschen Bundestag. Und was man im Kleinen erlebt, Konflikte mit einem Parteimitglied oder auch im eigenen Büro, das ist das Normalste der Welt und die gilt es so zu lösen, wie man Konflikte auch in der Familie oder im Unternehmen löst. Ich glaube aber ganz grundsätzlich, und übrigens merkt man das auch gerade bei uns Grünen, auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, sehr ambitioniert beim Thema Klimaschutz und auf der anderen Seite nehmen wir uns mal die Diskussion vor um den Ausbau der A49, eine Autobahn in Hessen, wo Fridays for Future ja auch ganz vehement gegen den grünen Wirtschafts- und Verkehrsminister mobil machen, wo uns ja auch einfach vor Augen geführt wird, dass es Konflikte gibt zwischen, sage ich mal, Zielen zur Veränderung auf der einen Seite und pragmatischer Politik, die ja im Rahmen von Gesetzen und rechtlichen Möglichkeiten im Föderalismus passieren muss. Und ich bin aber davon überzeugt, dass Konflikte nichts Schlimmes sind, sondern Konflikte bringen die Gesellschaft nach vorne, wenn man sie zivilisiert austrägt. Und deswegen sehe ich das als große Chance für die Weiterentwicklung von Gesellschaft, von Demokratie im Großen und Ganzen, aber eben auch ganz konkret im Team. Und deswegen bin ich davon überzeugt und ich versuche das in meinem Bundestagsbüro auch so zu handhaben, dass die beste Art, mit Konflikten umzugehen, ist, indem man sich Diversität ins Team holt. Und da rede ich jetzt nicht nur von Frau, Mann, das ist auch wichtig, und von Menschen, sage ich mal, die biodeutschen Hintergrund haben und vielleicht Migrationshintergrund, sondern auch unterschiedliche Perspektiven, Lebenserfahrungen. Da gehört ein Sozialwissenschaftler wie eine Juristin rein, da gehört ein Arbeiterkind rein, wie jemand aus dem Akademikerhaushalt, weil ich glaube, dass Diversität in einem Team am besten auch zu den besten Lösungen führt und am besten auch dazu beiträgt, Konflikte im Sinne der gesamten Gesellschaft zu lösen. Und das wieder aufs Basketball zurücktragen. Ich glaube, auch im Basketball gibt es unterschiedliche Positionen, es gibt unterschiedliche Charaktere und Typen. Und wenn jeder seine Potenziale in die Waagschale wirft, dann holt das Team auch das Beste für die Mannschaft raus.
Ich habe gesehen, du hast als Twitter-Handle auch Hashtag HeForShe. Das scheint dir ja ein wichtiges Anliegen zu sein, Diversität.
Ich würde sagen, ja, mittlerweile. Und ich habe das auch gelernt. Das ist ja jetzt nicht selbstverständlich. Also ich würde mich heute als Feministen bezeichnen. Und erst dann, wenn wir sagen können, 50% der Macht in unseren Institutionen, in den Unternehmen, in der Politik gehört auch den Frauen, dann werde ich mal irgendwann mich zur Ruhe setzen. Aber bis dahin habe ich auch gelernt, ja, Männer sind Teil des Problems und wir alle müssen Teil der Lösung sein. Und da geht es erstens um Gerechtigkeit, um Gleichberechtigung. Wir haben 1919, also vor über 100 Jahren, das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt. Wenn wir heute sehen, dass wir gerade mal gut 20% an Frauen in Parlamenten haben, dann ist das eine Ungerechtigkeit, eine historische Ungerechtigkeit, gegen die wir auch vorgehen müssen. Jetzt ist die Quote nicht für alles die Lösung. Wir als Grüne sind da sehr klar. Die Quote hat uns auch geholfen, dieses Thema Gleichberechtigung anzugehen. Aber andere Parteien müssen halt darüber diskutieren, wie sie das in den Griff bekommen müssen. Aber dass es da evident ein Problem gibt, das liegt ja auf der Hand. Und das zweite Thema, da geht es nicht nur um Gleichberechtigung, da geht es, glaube ich, auch um die Frage, holen wir das Beste aus unserer Gesellschaft raus? Und da bin ich bei dem Punkt, den ich eben angesprochen habe. Diversität in Kombination mit kollaborativem Arbeiten, also Teaming, ja, zeige ich wieder auf den Basketball, bringt am Ende, glaube ich, Innovation und Fortschritt im Sinne der gesamten Gesellschaft an die Oberfläche. Und wenn wir uns anschauen, zum Beispiel die Startup-Community, etwas, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftige, dass die sehr männlich und sehr Testosteron geprägt ist, dann ist es nicht nur ein Problem, weil es ungerecht ist, weil Frauen bestimmt auch so geile Ideen haben, die sie gerne als Gründerin verwirklichen möchten, sondern es zeigt uns auch, dass wir einen Großteil, nämlich 50% der Ideen, der Kreativität, der Perspektiven, die wir in unserer Gesellschaft haben, nicht richtig nutzen. Und das hilft natürlich uns allen und übrigens auch uns Männern. Ja, Andrea, du hast ja gerade gefragt, du hast ja gerade ja ein bisschen da auf meine HeForShe-Tag bei Twitter angesprochen. Ich meine das schon auch sehr ernst, weil auch wir Männer werden ja in Rollenbilder gepresst, wo wir sagen, ja, der Mann muss immer der Starke sein und sagen, wo es lang geht und eine Antwort auf jede Frage haben. Nein, auch von dem Klischee müssen wir uns befreien. Und ich glaube, wenn wir Diversität sehr ernst durchdeklinieren und auch in mehr Frauen Führungsverantwortung bringen, dann entlastet uns ja auch uns Männer von, sage ich mal, falschen Klischees und falschen Rollenbildern. Deswegen mein Plädoyer, wir müssen auch Teil der Lösung werden, wir Männer.
Du hast jetzt gerade gesagt, du hast das auch gelernt. Gab es da einen Moment, eine Situation, wo dir da die Augen aufgegangen sind, wo du gedacht hast, ach, okay, das ist A, ungerecht und B, führt uns nicht zum Ziel? Gab es da eine spezielle Anekdote?
Also vielleicht möchte ich zwei Dinge erwähnen im Kontext. Es ist ein langer Prozess, denn ich bin auch jemand, der von seiner Geisteshaltung sehr liberal ist und Quoten würden erstmal einer liberalen Idee ja widersprechen. Mhm. Deswegen gibt es ja auch historische Streits darüber, nehmen wir mal Affirmative Action in den USA oder dergleichen, ja, ist es richtig, jemanden, der historisch benachteiligt wurde, jetzt zu bevorzugen, vielleicht auch gegen irgendwie einen Teil der Mehrheitsgesellschaft oder so. Das hat ja auch immer die liberale offene Gesellschaft vor Herausforderungen gebracht. Für mich ganz konkret gab es zwei Momente. Das eine war durchaus meine Freundin, ja, die mir da ins Gewissen geredet hat bei dem Thema.
Jetzt musst du kurz für allen nochmal sagen, wer deine Freundin ist. Die kennt man ja durchaus. Oder?
Ja, Katharina ist meine Freundin, Katharina Schulze, eine Abgeordnete aus Bayern, sitzt dort im Landtag, die sehr vehement und sehr überzeugt auch für Gleichberechtigung, für Frauenrechte wirbt und die natürlich auch in der Frage unheimlich Einfluss auf mich hatte in den letzten Jahren bei dieser Frage. Wir haben das rauf und runter diskutiert und das geht natürlich an keinem spurlos vorbei. Und das Zweite ist einfach, schauen wir uns die Zahlen an. Jetzt gibt es ganz aktuell einen Bericht der Albright-Stiftung, die sich anschaut, wie stark sind Frauen in Führungspositionen, ganz konkret in dem Fall in Vorständen großer deutscher Unternehmer repräsentiert. Wir sind da weit hinter nicht nur skandinavischen Ländern, sondern auch den Amerikanern und den Briten. Wir sind da wirklich sozusagen das Schlusslicht und wir sehen sogar eine Rückwärtsentwicklung. Also wir sehen nicht mal, dass das in die richtige Richtung entwickelt. Dann würde ich ja noch sagen, hey, hör zu, Tempo von Veränderung ist manchmal ein bisschen langsamer, als wir das wünschen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es geht gerade eher sozusagen nach hinten. Und das kann man nicht mehr akzeptieren. Also ich finde, dann sind jetzt diejenigen, die immer gegen eine Quote argumentiert haben, die Beweispflicht liegt jetzt bei denen. Und zu sagen, offenbar haben ja Selbstverpflichtungen, freiwillige Selbstverpflichtungen nicht das Ziel erfüllt. Also muss man jetzt über andere Maßnahmen nachdenken. Was die sein können, I don't know, bin ich auch offen drüber zu sprechen. Aber diejenigen, die sich bislang gegen eine Quote gewehrt haben, bei denen liegt jetzt der Ball, um zu sagen, wie soll es gehen? Wir sind da wirklich eine Antwort drauf schuldig, auf diese große Frage.
Verstehe. Super. Dann lass uns noch zum zweiten Gegenstand kommen, den du uns mitgebracht hast. Du hast einmal den Ball und das zweite ist auch was Rundes, oder? Wenn ich das richtig sehe.
Ja, dann, ich wollte jetzt gerade was Eckiges bringen, aber dann fangen wir mit dem anderen Runden weiter. Jetzt muss ich mal nur kurz gucken, dass das hier nicht
Wow, also vor mir im WebEx-Call baut sich ein Globus auf. Richtig?
Das ist ein Globus, genau. Und ist wahrscheinlich eher Zufall, dass der jetzt auch rund ist oder vielleicht auch nicht. Und natürlich geht es hier um unseren Planeten und es geht um das Megathema Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Buzz- und Modewort und man kann mittlerweile alles unter dem Wort Nachhaltigkeit subsumieren. Aber um es mal sozusagen back to roots zu bringen, was es in meinem Leben und in meiner Karriere für mich bedeutet hat. Ich bin immer ein politischer Mensch gewesen. Meine Mutter kommt aus einer katholischen, konservativen CDU-Familie. Mein Vater kommt aus der jetzigen türkischen Opposition. Sein Vater war dort, also mein türkischer Großvater war dort engagiert. Deswegen Politik war bei uns immer ein Thema. Aber dieses Thema Nachhaltigkeit, das hat mich besonders geflasht. Und es war damals mein Heidelberger Bundestagsabgeordneter von den Grünen und jetzige Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn, der dieses Label geprägt hat, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Und das hat mich geflasht deswegen, weil ich immer großes Interesse an Wirtschaft, an wirtschaftlichen Zusammenhängen hatte und für mich Wirtschaft und Umwelt oder Wirtschaft und Nachhaltigkeit nie Gegensatz waren, sondern eher zwei Seiten derselben Medaille. Und ich komme aus Baden-Württemberg, wir sind ein Industriestand, wir haben das Auto vor 160 Jahren erfunden, eine Branche, die gerade mega im Strukturwandel steckt, wegen dem Thema Nachhaltigkeit auch ganz konkret. Und jetzt könnte man durch alle anderen Industrien ebenso durchgehen. Chemieindustrie, Maschinen- und Anlagebau, Finanzwirtschaft und so weiter. Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht mehr wegzudenken. Und ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit setzen, das nicht als Belastung sehen, sondern zumindest in the long run als Wettbewerbsvorteil für sich entdecken, um auch wirklich ihre nachhaltigen Produkte in der Welt zu promoten und zu verkaufen. Wir sind ja ein Exportland und angesichts der dramatischen Klimaveränderung, die wir beobachten, die ja vor einigen Jahren eher noch abstrakt anhand von CO2-Werten diskutiert wurden, uns aber jetzt angesichts von Dürrezeiten, von Hitzesommern, von brennenden Wäldern, sei es der Amazonas oder in Kalifornien, vor Augen gehalten werden, wie groß diese Dringlichkeit ist, ist, glaube ich, auch einfach jetzt Action angesagt. Ich weiß, die Corona-Krise verdeckt einiges, aber der Handlungsbedarf ist enorm. Und es ist am Ende der Grund gewesen, warum ich A, mich entschlossen habe, politisch zu engagieren und vor allem B, warum ich da bei den Grünen gelandet bin, weil ich einfach früh erkannt habe, dass Wirtschaft und Umwelt keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig bedingen. Denn wir haben nur diesen einen Planeten, den ich gerade hier gezeigt habe. Und es geht ja auch um unsere biologischen Lebensgrundlagen einfach zu erhalten. Und da spielt die Wirtschaft eine ganz wichtige Rolle.
Hast du denn den Eindruck, dass jetzt durch die Corona-Krise das Thema an Fahrt aufgenommen hat? Oder hast du die Sorge, dass es abmoderiert wird, weil die Unternehmen jetzt hohe Kosten haben aufgrund der Krise eben und sagen, dann kann ich mir Umweltauflagen jetzt aber echt nicht mehr leisten. Wie ist dein Empfinden?
Ich sehe beides tatsächlich. Also wir hatten ja den Zustand, dass letztes Jahr, ich sag mal irgendwie mit Greta und mit jungen Menschen, die auf die Straße gegangen sind, so 2019 das Year of Awareness war, was Nachhaltigkeit angeht. Nicht, weil die Grünen irgendwie rumgemeckert haben oder sowas, sondern weil wirklich eine breite Bewegung aus der Zivilgesellschaft mobil gemacht hat für ein Thema, was uns ja übrigens schon allen lange bekannt war, aber noch nie so breit in der Mitte der Gesellschaft getragen wurde. Und dann sage ich jetzt mal so, dann war ich sehr zufrieden, weil ich gedacht habe, okay, letztes Jahr 2019 war the Year of Awareness und 2020 ist dann irgendwie the Year of Action. Jetzt geht's los, ja. So, und dann kam halt diese Corona-Krise und hat uns, ich sage jetzt mal, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich verstehe das auch, ja. Wir haben ja in der Politik mit dringlichen Problemen und mit wichtigen Problemen zu tun. Und ich möchte nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber Corona ist ein besonders dringliches Problem. Das wird uns jetzt die nächsten ein, zwei Jahre bis wir den Impfstoff hoffentlich dann gefunden haben, beschäftigen. Aber ich sage jetzt mal, im historischen Kontext wird das Thema Klimawandel natürlich viel bedeutender sein. Und Politik lässt sich immer sehr stark von den dringlichen Dingen leiten und die wichtigen fallen halt manchmal hinten runter. Und ich mache es jetzt mal ganz konkret. Also wir haben Hilfsmaßnahmen von jeder Pommesbude bis zur deutschen Lufthansa mit der breiten Gießkanne ausgeschüttet. Das war auch richtig so. Aber mein Wunsch wäre es, dass wir das noch stärker an Bedingungen erknüpfen, um den Strukturwandel und die Transformation, die ökologische, aber auch die digitale Modernisierung, beides sind Megatrends und beide gehören auch zusammen, mit den Unternehmen mit an die Hand zu geben. Also wenn man dann sagt, der Lufthansa, wir wollen euch unter die Arme greifen, dann auch darüber reden, wie können wir es schaffen, dass wir Schnellzüge so ausbauen, dass wir Inlandsflüge besser vermeiden können und dort, wo wir aufs Flugzeug weiterhin zurückgreifen werden müssen. Ja, natürlich, man wird nicht anders in die USA kommen als mit dem Flugzeug auf absehbare Zeit, dass wir dann über nachhaltige Antriebsformen und E-Fuels und dergleichen sprechen, über Beimischquoten für nachhaltige Treibstoffe und. Und da ist Regulierung gefragt. Und ich glaube, Regulierung ist nicht immer nur strangulierend, wie ich manchmal vernommen habe, sondern sie kann auch stimulierend wirken. Denken wir an die EEG-Reform, also an die erneuerbare Einspeisevergütung von vor 20 Jahren. Das war der Innovationstreiber für nachhaltige Technologien, wo ja Deutschland auch echt Vorreiter geworden ist. So. Und ich glaube, wenn wir das stärker verinnerlichen und Konjunkturprogramme und Maßnahmen an nachhaltigen, an ökologischen Leitplanken auch ausrichten, dann haben wir die Chance, diese Krise auch wirklich zu nutzen, um den Strukturwandel aktiv voranzutreiben.
Wie sieht denn das bei dir persönlich aus? Du hast ja gerade gesagt, die junge Generation geht auf die Straße. Hast du das als Jugendlicher auch gemacht? Warst du jemand, der auf die Straßen gegangen ist, um für die Ziele, für die Werte einzutreten?
Demos war nicht so mein Ding, ja, das muss ich ehrlicherweise sagen und da muss man sich auch nicht viel rechtfertigen. Ich war nie derjenige, der irgendwie laut die Klappe aufgemacht hat und auf der Straße mit Transparenten oder so rumgelaufen ist. Ich bin aber sehr dankbar dafür, dass es heute junge Menschen gibt, die das machen, weil sie mir als Parlamentarier meinen Job ja auch einfacher machen. Wenn ich, also die Leute, die da auf die Straße gegangen sind und die es aktuell ja aufgrund der Pandemie nicht tun und nicht, weil sie irgendwie, weil das Vorhaben nicht mehr wichtig ist oder weil alle Bedingungen, die wir gestellt haben, erfüllt sind, sondern die sind ja nach wie vor da. Ich merke einfach, das lässt einen Parlamentarier, das lässt einen gewählten Abgeordneten nicht in Ruhe und zwar egal, in welcher Partei er sozusagen engagiert ist. Deswegen bin ich für das Engagement sehr dankbar. In meiner jungen Zeit gab es einen Moment, wo ich dann doch gesagt habe, so, da kann ich nicht, das hält mich nicht still. Das war, als in Heidelberg, in meiner Heimat und Geburtsstadt, Nazis demonstrieren wollten und sich da verabredet haben und wo ein breites gesellschaftliches Bündnis sich verabredet hat, zu sagen, nein, die lassen wir nicht nach Heidelberg, wir sind eine weltoffene Stadt, wir haben aufgrund der Universität über 100 Nationalitäten hier und wir sind eine offene Gesellschaft und haben halt dann den Hauptbahnhof blockiert, also wir haben uns jetzt nicht festgekettet oder so, aber so blockiert, dass die Polizei dann die paar Nazis, die da gekommen sind, dann irgendwann nach Hause geschickt hat und nicht hat marschieren lassen und das ist mir bis heute in guter Erinnerung und deswegen der Kampf im Parlament für wichtige Themen und das Aktivwerden als Aktivist auf der Straße, das schließt sich nicht immer aus. Jeder hat unterschiedliche Rollen. Ich muss Kompromisse machen, ein Aktivist muss das nicht machen, aber im Großen und Ganzen in einer Demokratie, in einer offenen Gesellschaft ergänzen sich diese Mechanismen und schließen sich nicht gegenseitig aus.
Du bist als ehemaliger Unternehmensberater durchaus auffällig in deiner Partei. Du sagst, du hast nicht viel demonstriert. Wie reagieren denn deine Parteikollegen darauf?
Also ich bin wahrscheinlich nicht vom Lebenslauf her der Prototyp eines Grünen, wie wir ihn aus den 80er oder 90er Jahren kennen. Aber diese Partei hat sich natürlich auch enorm gewandelt und weiterentwickelt. Ist auch richtig so, ist gut so. Und in Baden-Württemberg stellen wir den Ministerpräsidenten. Und mein Anspruch ist es, dass wir mehrheitsfähige Politik machen. Wir brauchen Mehrheiten, um Veränderungen auch zu ermöglichen. Und das heißt, eine Politik vom Porsche-Mitarbeiter in Zuffenhausen bis zur Fridays-Aktivistin. Und ich glaube, da bin ich mit meinem Profil jemand, der aus der Wirtschaft kommt, der wirtschaftliche Zusammenhänge versteht und auch Nachhaltigkeit stärker in die Politik bringen möchte, glaube ich, mit einer ganz guten Voraussetzung ausgestattet, um den Job ganz gut zu machen.
Sehr gut. Daniel, du hast uns auch noch einen dritten Gegenstand mitgebracht. Magst du kurz beschreiben, was das ist?
Ja, der dritte Gegenstand, das ist hier so eine kleine NASA-Rakete, die ich vor mir habe. Interessanterweise steht unten drunter Made in Huang, China. Das ist wahrscheinlich so. Ist so eine kleine Miniatur, steht bei mir im Regal. Und da geht es natürlich um das Megathema Innovation. Ja, und so wie Kennedy in den 60er Jahren zum Moonshot quasi aufgerufen hat und das Land elektrisiert hat und ganz viele junge Menschen in der Schule zugeschaut haben bei der Mondlandung der Amerikaner und ganz viele Astronauten werden wollten. Und ja, am Ende ja auch die Grundlage geschaffen wurde für ein Start-up- und Innovationsökosystem im Silicon Valley und darüber hinaus, was bis heute ihresgleichen sucht, zeigt doch zwei Botschaften. Erstens, der Staat spielt eine enorm wichtige Rolle, wenn es darum geht, Innovationen zu fördern und zu ermöglichen. Es sind immer nicht nur private Unternehmen, wir brauchen beides. Und zweitens, Innovationen, davon bin ich überzeugt, sind enorm wichtig, wenn es darum geht, auch gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Denken wir ganz aktuell an diesen Corona-Impfstoff. Der wird nicht vom Amt kommen. Der kommt von einem innovativen kleinen Startup, vielleicht möglicherweise sogar aus Deutschland. Wir haben ja mit CureVac in Tübingen und BioNTech aus Mainz durchaus sehr vielversprechende Kandidaten. Und das zeigt, Innovation und gesellschaftlicher Fortschritt, das gehört auch zusammen.
Daniel, hast du denn den Eindruck, dass wir als Gesellschaft gut aufgestellt sind in puncto Innovation oder was braucht's, damit wir dann noch stärker werden?
Also ich sehe eigentlich, dass wir alle Voraussetzungen haben, um hier erfolgreich zu sein und um Innovation zu nutzen, auch um Krisen und Herausforderungen unserer Zeit, sei es jetzt die Corona-Pandemie oder den Klimawandel, erfolgreich zu meistern. Wir haben Spitzenuniversitäten, wir haben kluge Köpfe, die Unternehmen gründen wollen. Wir haben auch, ich glaube, die richtigen Voraussetzungen dafür, dass wir in der Politik die Bereitschaft haben, zumindest die Bereitschaft, das Thema ernst zu nehmen. Aber daran, wo es, glaube ich, aus meiner Sicht etwas krankt, ist bei der Anwendung, wenn es darum geht, Ideen auszuprobieren, zu kommerzialisieren, Stichwort Rapid Prototyping, ja, schnell in das Versuchsfeld zu führen, da sind wir meines Erachtens zu langsam. Da sind andere Regionen dieser Erde, sei es jetzt die USA oder auch China, die ja aus ethischer Sicht durchaus einen sehr fragwürdigen Weg aus europäischer, aus westlicher Sicht gehen, viel schneller, weil sie mehr Kapital haben, weil sie aber auch sehr aggressiv gewisse Technologien und Innovationen an der Stelle antreiben. Und meine Sorge ist schon, dass wir da den Anschluss verlieren. Ich gebe mal ein ganz aktuelles Beispiel, was mich in der Politik umtreibt, im Finanzausschuss, in dem ich ja sitze. Wir sehen, dass immer mehr digital bezahlt wird, weil immer mehr online eingekauft wird. Auch Corona war hier mal wieder Beschleuniger von Strukturwandel. Und jetzt überlegen Silicon Valley Firmen wie Facebook mit einer eigenen Währung wie Libra diesen Markt zu erobern. Und auf der anderen Seite sehen wir aggressive Bestrebungen der Chinesen, der chinesischen Zentralbank, das Thema digitales Bezahlen nach Europa sozusagen zu bringen. Und ich glaube nicht, Stichwort digitale Souveränität und den Werten, nach denen ja auch unsere Technologien entsprechen sollen, nämlich europäischen Werten, dass weder das eine noch das andere die große Lösung dafür sein kann. Und deswegen ist ein Thema, für das ich sehr stark brenne und mich stark mache, dass wir eigene Alternativen anbieten, wie man digitales Bezahlen im Internet beispielsweise gewährleistet. Deswegen bin ich großer Fan von einem sogenannten digitalen Euro. Aber das ist nur ein Beispiel dafür, dass ich in Sorge bin, dass wir bei diesem digitalen Rennen immer mehr ins Hintertreffen geraten, weil einerseits geht es darum, auch unsere Wettbewerbsfähigkeit von unseren Unternehmen zu erhalten. Wir sind ja stark im ganzen B2B-Bereich und in der Industrie. Auch da findet momentan enorme Entwicklungen statt. Und gleichzeitig, auch das habe ich ja eben schon mal angesprochen, dass wir Digitalisierung nach unseren Werten, ja, und den Menschen ins Zentrum stellen, so gestalten. Und das geht nur, wenn wir die Dinge hier erfinden und irgendwie ausrollen und nicht, wenn wir aus, sagen wir mal, China oder dergleichen von Technologien abhängig sind. Und ich glaube, da hat die Politik auch eine enorm richtige Verantwortung, den richtigen Rahmen zu setzen, damit das auch geschehen kann.
Bist du denn selber auch ein Tüftler? Also bist du jemand, der rumschraubt, was gerne was ausprobiert oder immer das neueste Gerät haben möchte?
Das eine ist ja was anderes als das andere. Also ich habe auch ganz gerne neue Geräte. Nee, aber sie ist wirklich deswegen super wichtig. Ich fange mal so an. Ich habe natürlich als Kind irgendwie gerne mit Lego-Technik und solchen Sachen irgendwie rumgeschraubt. Ich habe sogar lange selbst überlegt, eher so in den Bereich Biologie zu gehen. Ich habe meinen Zivildienst im Deutschen Krebsforschungszentrum gemacht und habe da pipettiert und habe wirklich auch gemerkt, dass Forschung, Entwicklung im Kampf gegen den Krebs auch ein Moonshot sein kann, um jetzt wieder auf die Rakete und auf Innovationen zurückzukommen. Habe mich dann doch eher für was Konventionelleres entschieden und bin jetzt irgendwie in der Politik gelandet. Uns wird ja manchmal so nachgesagt, wir haben dann, was technische Sachen angeht, zwei linke Hände. Ja, ist wahrscheinlich bei mir auch nicht ganz, trifft es nicht ganz zu Unrecht. Deswegen mache ich mich ja auch stark in der Initiative, die nennt sich German Dream, wo wir versuchen, auch mehr Menschen aus Nicht-Akademiker-Bereichen für einen Studiengang und hoffentlich auch eine politische Laufbahn zu begeistern, weil ich glaube, wir brauchen auch mehr Menschen aus diesem Feld. Es würde uns im Parlament auch gut tun. Aber ich finde, Alex, Andrea, du hast eine enorm wichtige Sache angesprochen, denn neue Geräte haben wollen, das wollen wir ja alle. Und das ist so ein bisschen auch mein Anliegen, wenn wir über Digitalisierung sprechen und über digitale Bildung, dass es nicht nur darum gehen kann, jetzt das neueste iPhone oder iPad irgendwie gut bedienen zu können, sondern diese Blackbox, die es ja für die meisten von uns ist, auch zu verstehen und auch einen kritischen Umgang mit Technologien zu lernen. Was passiert, wenn ich mich bei Facebook anmelde und damit meinen Daten sozusagen bezahle, dass diese Daten auch genutzt werden und nicht immer in meinem Sinne verwendet werden. Auch das gehört zu einer, auch das ist Teil der digitalen Bildung. Und deswegen ist nicht nur wichtig, die neuesten digitalen Geräte zu haben, sondern auch besser zu verstehen, was passiert eigentlich damit. Das ist die Aufgabe von jedem Individuum und für uns in der Politik dafür den Rahmen zu setzen, dass eben nicht Dinge passieren, mit Blick gerade auf unsere Daten, die nicht in unserem Sinne sind. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, auch richtig, für einen guten, engagierten Datenschutz in Deutschland und Europa zu streiten. Nicht um Innovationen zu verhindern, sondern um Innovationen im Sinne der Menschen auch zu gewährleisten. Und das ist, glaube ich, die politische Aufgabe. Und deswegen gehört das Thema digitale Bildung, kritischer Umgang mit Technologien und dergleichen viel stärker in unsere Lehrpläne. Und nicht nur die Frage, haben wir jetzt die neuesten Whiteboards in den Klassenzimmern? Ja, das eine ist richtig, aber das andere ist mindestens genauso wichtig. Ja.
Sag eine letzte Abschlussfrage. Du hast ja eine Rakete jetzt hier am Tisch. Würdest du denn auch privat, wenn es das gäbe, so eine Reise zum Mond, zum Mars machen? Würdest du dich reinsetzen, wenn es die Anbieter gäbe und das nicht allzu teuer wäre?
Also das wäre natürlich eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Und wenn vor mir die Rakete stünde und man sagt mir dann ja jetzt oder nie, dann würde ich da natürlich reinspringen. Keine Frage. Aber eins muss man sagen, wenn ich da in den Genuss käme, dann hieße das ja, dass das ja eine kommerzielle Anwendung ist, die auf breiter, also sozusagen einer breiten Fußvolk zugänglich gemacht wird und wir so eine Art Raumfahrttourismus haben. Ich weiß nicht, ob das klimapolitisch die klügste Antwort wäre, zumindest zum jetzigen Standard, wenn im Minutentakt jetzt die Raketen irgendwie abheben. Aber man kann ja auch klein anfangen und mal so eine Testfahrt in so einem NASA-Flugsimulator, der bis auf ein wenig Energie wahrscheinlich ziemlich CO2-frei funktionieren kann. Das könnte ja schon mal ein kleiner Start sein. Und vielleicht habe ich ja die Chance, in der Zeit als Abgeordneter da mal in den Genuss zu kommen. Das würde ich sehr gerne machen, ja.
Klasse. Dann sage ich an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Daniel.
Andrea, danke dir für die Einladung.
Das war auch schon die 7. Folge von Werte und Leadership. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.